Wir stehen an einem Beginn einer Veränderung, die wirklich ziemlich groß sein wird. Und um ein paar Beispiele zu geben, kulturelle Evolution heißt, wir werden in eine Zeit reinkommen, wo Mensch und Maschine zusammenarbeiten, zusammenleben, zusammenarbeiten. Es wird nicht mehr so lange dauern, bis wir auch tatsächlich die Roboter haben dann, ne? Wie beispielsweise im Film iRobot, hoffentlich freundlich. Und das heißt, wir müssen uns da schon mit auseinandersetzen, weil wir uns da auch ein bisschen verändern müssen, aber im Guten.
Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode, liebe Busenfreundin-Community. Leute, ihr wisst ja, Busenfreundin ist am digitalen Puls der Zeit. Hier wird die Zukunft nicht nur gedacht, sondern auch gelebt. So, und heute nehme ich euch mit in die Welt der künstlichen Intelligenz, Leute, die unser Leben, unsere Arbeit und wie wir die Welt sehen, revolutioniert. Und mir gegenüber sitzen zwei fantastische Frauen. Ja, es sind Pionierinnen, möchte ich sie fast nennen. Nein, es sind Koryphäen auf dem Gebiet der KI. Und beide haben vor kurzem auch ein Buch zum Thema KI veröffentlicht, mit dem Thema Alles überall auf einmal. Und darüber reden wir heute und auch darüber, wie KI das Leben queerer Menschen beeinflusst und vielleicht auch umgekehrt. Und ich freue mich auf eine Folge voller Aha-Momente und hoffentlich nerdiger Witze. Herzlich willkommen bei Busenfreunde Dr. Lea Steinacker und Professor Dr. Miriam Meckel.
Hallo. Dankeschön.
Wow, es ist mega. Ich habe eigentlich noch ein viel längeres Intro geschrieben, aber ich dachte, wir atmen erstmal alle. Schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns sehr.
Dass ich da bin. Wir sind heute hier in den Räumlichkeiten der Handelsblatt Media Group in Düsseldorf. Und ist schön hier.
Ist schön hier, ne?
Ja, ist total.
Wir haben ja ein bisschen hier gearbeitet, einige Jahre.
Ja.
Und kommen immer wieder gerne zurück.
Ja, ich bin auch wieder seit Jahren das erste Mal in Düsseldorf, wo ich ja aufgewachsen bin. Und es fühlt sich gut an. Ich hätte nicht gedacht, dass sich es gut anfühlt, weil aus Köln zu kommen mit einem Kölner Kennzeichen, ich habe gedacht, ich hätte da größere Hürden zu meistern.
An Kreuzungen ist es blöd.
Auch.
Grundsätzlich, sonst ist es eigentlich ganz schön. Ich bin ja auch in Düsseldorf aufgewachsen, habe dann 10 Jahre in Köln gelebt und habe das auch sehr geliebt. Die Kölnerinnen und Kölner liebe ich auch immer noch sehr. Aber Düsseldorf ist eine sehr schöne Stadt.
Es ist die schönere Stadt.
Das hast Gott sei Dank jetzt du gesagt.
Ja, das muss man vielleicht auch an dieser Stelle mal ganz, es ist auch, also mal selbstlos sagen, es ist, ihr habt es einfach richtig gemacht, liebes Düsseldorf. Köln ist aber vom Gefühl einfach schöner irgendwie. Ich komme nach Köln und fühle mich so zugehörig irgendwie. Das habe ich nicht ganz so in Düsseldorf.
Ich komme ja aus Niedersachsen, von daher ich nur traurig zuhören bei euren euphorischen
Du bist neutral. Wie fühlst du dich, wenn du nach Düsseldorf kommst?
A oder B?
Mittlerweile wahnsinnig wohl. Ich liebe Düsseldorf sehr. Ja. Ich habe 11 Jahre im Ausland gelebt, also gar nicht in Deutschland, und kam zurück und musste natürlich wohin? Nach Düsseldorf.
Auf all places. Endstation Düsseldorf.
Man sagt ja immer Kinshasa, New York und Düsseldorf.
Nee, wer sagt das denn?
Absolut niemand. Ich liebe es hier sehr. Es ist irgendwie so kompakt. Du hast ja so alles. Das Wasser, die grüne Natur, Kultur, wahnsinnig gutes Essen und ganz wichtig, der Flughafen, der dich sehr schnell in die ganze weite Welt bringt.
So, also gut, der Flughafen in Köln ist jetzt nicht so groß, aber das stimmt. Also der Düsseldorf ist sehr beeindruckend auch. Ja, es spricht sehr viel für Düsseldorf.
Das dafür gibt es am Kölner Flughafen Kölsch-Werbung. Und die ist immer sehr willkommen heißend, finde ich.
Oh, ja.
Hast du noch nie gesehen?
Nee.
Was?
Ich weiß nur, dass die Stimme am Kölner Flughafen die von James Bond ist.
Die Ansagestimme?
Die Ansagestimme ist von
James Bond. Die Ansage, und Herren,
bitte passen Sie auf
Gate
Ihr Gepäck auf.
12.
Genau, ja. Der brauchte Geld. Ich glaube, der brauchte einfach nur Geld.
Okay, das habe ich nicht gewusst.
Ja, Gate 007.
Ach, drei Viertel.
Du wolltest nerdige Witze. Ich fange ganz unten an.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist ja Fun Fact über Köln.
Kurz, 9 3 Viertel, habe ich das eben richtig gehört?
Das hast du kurz gehört, ja.
Ricarda, wir lieben Harry Potter, ich merk's.
Ja?
Also Düsseldorf, Miriam und ich letztens auf einem Weg zu einem Termin und ich stehe eben am Hauptbahnhof zwischen Gleis 9 und 10 und no joke, da ist natürlich ein Schild.
Hast du es versucht mit dem Gepäckwagen
durch die Wand? ich nicht, aber man kann ja tatsächlich dann kleine Menschen sehen, die das versuchen. Das ist so süß. Ja. Die
oh
dann
nein.
irgendwie, ja, blaue Augen. Aber herrliche Geschichte. Ich finde das wirklich cool, dass man das so in der analogen Welt dann sehen kann, weil das ist ja selten, dass man so ein Fantasy-Buch so repräsentiert sieht. Und ja nicht nur in Düsseldorf, Weltstadt. An vielen Hauptbahnhöfen dieser kleinen Erde gibt es das. Super coole Idee.
Ich würde einfach mal mutmaßen, dass ihr beide zuerst die Bücher gelesen habt und dann die Filme, ne? Ja, okay.
Ich habe die Filme gar nicht.
Echt?
Nein.
Das sind die Überflieger, die Filme gar nicht gebraucht haben.
Deswegen fangen wir jetzt mit dem ersten Thema des Podcasts an. Harry Potter Deep Dive. Lass uns
absolut
über Buch 4 reden.
Witze. Here we go. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Walsrode. Ich dachte, bevor wir in Medias Res gehen, stelle ich euch ganz kurz vor. Ihr habt ja auch nur ganz kurze Vitae. Und wir fangen mit dir an, Lea. Geboren in Walsrode. Ich habe es eben schon im Off gesagt, Walsrode steht für den Ort in Europa, den einzigen Ort in Europa, an dem Giseng, koreanischer Giseng, angebaut wird und vermarktet wird.
Ich wusste das vor 5 Minuten noch nicht.
Ich wusste aber auch eine Info nicht über Walsrode.
Über Walsrode. Lass mich kurz erzählen, was Walsrode alles kann. Ich habe irgendwann mal herausgefunden, dass noch eine wunderbare Frau aus Walsrode kommt. Achtung.
Die war mal hier im Podcast.
That's why I tell you, Maren Kreumann.
So.
Maren Kreumann, du wurdest auch in Walsrode geboren, wir beide wissen es. Ich glaube, sie hat dort dann da nie gelebt. Ich glaube, das war nur das Krankenhaus.
Das kann man ja vielleicht sogar verstehen. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber...
Also ich habe eine wunderbare Zeit in Walsrode gehabt. Ich bin da auch zur Schule gegangen, bis ich 15 war.
Aufgewachsen bist du in Deutschland, Walsrode, Australien und Wales. Hast unter anderem in Princeton und Harvard promoviert und hast an der Universität St. Gallen über die sozialen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz promoviert. So ist das richtig. Also ein klassischer Lebenslauf, sehr relatable, kennen wir alle. Und du bist Mitgründerin und Chief Innovation Officer bei Ada. Liebe Miriam, Hilden? Das ist der Place to be, da bist du geboren.
Da hat es auch irgendwie aufgehört. Sie ist nicht weit.
Warte.
Jetzt sind wir heute in Düsseldorf.
Also besser konnte es nicht mehr werden. Deshalb,
der Sprung ist gelungen.
Ich war nur 3 Tage meines Lebens in Hilden und zwar die ersten 3.
Das ist Fake News.
Nee, ich bin da schon geboren.
So, okay.
Aber das einfach nur deshalb, weil das irgendwie eine bessere Frauenklinik war.
Ah, okay.
Wie Maren Kreumann in Walsrode, die sind alle
direkt
abgehauen.
Hinter der Grenze zwischen Düsseldorf und Hilden, also im Kreis Mettmann. Und insofern kann ich zu Hilden ganz wenig sagen.
Ich kenne es nur, weil meine Eltern tatsächlich auch in der Nähe wohnen. Darum dachte ich, wärst du da länger vielleicht gewesen, aber wenn es nur 3 Tage waren. Du wurdest mit 32 Universitätsprofessorin und geschäftsführende Direktorin des Instituts. Ich habe mich gefragt, was hast du denn? Was habe ich denn mit 32 gemacht? Ich glaube, ich habe irgendwo noch getackert oder so. Ich war bestand in irgendeinem. Nee, warte mal. Nee, ich habe mich selbstständig gemacht.
Ist auch nicht
pünktlich zur Pandemie.
Schau mal an.
Ja, Timing kann ich. Darum ist natürlich was anderes. Dann warst du Redakteurin, Fernsehmoderatorin, Regierungssprecherin, Staatssekretärin, Chefredakteurin, Herausgeberin, Autorin. Wahrscheinlich alles zusammen, nehme ich an, gleichzeitig.
Alles überall auf einmal.
Alles überall auf einmal.
Es hat sich schon mal überlappt, aber es war nicht alles überall auf einmal. Nein.
Und heute bist du Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen und zusammen mit Lea Chairwoman und Co-Gründerin von Ada Learning. Und das, da bin ich auch nochmal sehr gespannt, weil wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Ihr habt jetzt kürzlich ein Buch rausgebracht. Ich habe den Titel eben schon genannt, Alles überall auf einmal. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen und zeigt die Chancen und Herausforderungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz auf. So, jetzt sind wir da. KI. Das war noch nie Thema hier in diesem Podcast.
So viel KI war noch nie.
So, das könnte der Slogan sein.
Den hatten wir schon. Wir haben mal gesungen auf der Bühne.
Ja?
Ja? Ja. Also Lea hat gesungen, weil wenn ich singe, ist es nicht so schön für die Anwesenden. Und ich habe gesprochen. Ja. Aber das war lustigerweise ein Refrain. So viel KI war noch nie.
Finde
ich manchmal
gut.
Machen
ist
wir so Improvisationsdinger. Also Miriam erzählt eine Geschichte, oft über KI. Und ich sitze am Klavier und improvisiere dann mit und singe. Und auf einmal sagte sie diesen wunderbaren Satz. Und dann war natürlich also ein Chorus geboren faktisch. Ja. So viel KI war noch nie.
Wenn ihr jetzt jemandem erklären müsst, was KI ist, beispielsweise meinem Vater, der irgendwie immer noch händisch seine Überweisungsträger ausfüllt und in die Briefkästen der Sparkasse wirft. Was sagt ihr dem?
Spielt dein Vater Scrabble oder so?
Nee.
Mist.
Nee.
Kreuzworträtsel?
Ganz selten, wenn er einen schlechten Tag hat.
Das ist alles ja nicht gut.
Aber er kennt ja Kreuzworträtsel. Ja, das ich glaube, die Analogie, ja, die passt ja,
also,
trotzdem. Ja.
Wenn man es jetzt wirklich mal runterbrechen will, könnte man sagen, also gerade was die neue KI, die generative KI angeht, mit den großen Sprachmodellen, im Grunde kann man sich vorstellen, dass hier von der Erde bis zum Mond ein Kreuzworträtsel oder ein Scrabble-Spiel nach dem nächsten aufgebaut ist. Und wir könnten uns vorstellen, dass wir in der Lage wären, jede Kombination auf Knopfdruck herzustellen. Das ist so ein bisschen das, was die KI kann. Mhm. Ich habe übrigens gerade darüber nachgedacht, als Kind habe ich immer gedacht, das heißt Kreuzverdrätsel.
Oh.
Statt Kreuzworträtsel.
Lass uns darüber reden.
Ja, liebe
super
ich
Thema. Ich Kreuzverdrätsel.
Ja, Kreuzverdrätsel. Das ist
Verdrätsel.
So Verdrätsel.
Also von verdrehen.
Das ist ja super.
Kennt ihr das, wenn ihr bei einem Lied denkt, ihr kennt den Text, aber ja, faktisch ja, singt ihr was ganz anderes? Das ja, finde ich, ist so wie so ein Kreuzverdrätsel.
Ja.
Ich denke das ganz oft bei Respect von Aretha Franklin. Ich meine, R-E-S-P-E-C-T, da kommt irgendwas und jeder von uns, let's be honest, wir haben alle schon mal improvisiert dazu.
Ja, dazu haben wir schon mal Ärger bekommen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben da schon mal Ärger zu bekommen, weil wir irgendwie am Internationalen
Frauentag haben
ein
wir
Video
das
dazu aufgenommen
im Auto, ja, mitgesungen. Und dann ja, meldete sich eine amerikanische Freundin, die darauf hinwies, dass das respektlos sei, weil der Text so nicht stimme. Dann haben wir es nochmal aufgenommen.
Respekt ist respektlos.
Ja, ganz gut. Okay. Es war ein bisschen genau, respektlos ja, aufgenommen, ja, aber ach, gut.
Ja.
Zurück
zum Kreuzworträtseln, die nicht Kreuzworträtsel sind, die man also sich sozusagen milliardenfach vorstellen kann. Und du hast dann ja jeden einzelnen Buchstaben in einem Kästchen.
Ja.
Und die Rekombination dieser Kästchen immer wieder in immer wieder funktionierende andere Konstellationen von Wörtern. Mhm. Das ist im Grunde das, was Sprachmodelle machen. Und damit kann man das vielleicht sich vorstellen, auch wenn wir jetzt zwischen der Erde und dem Mond nicht so viele Kreuzworträtsel haben.
Und ich würde vielleicht noch zu deinem Vater sagen, KI ist nicht neu. Wir haben sie schon ganz, ganz lange. Wir haben vor allem den Wunsch schon ganz lange. Menschen haben schon vor Tausenden von Jahren sich vorgestellt, das sehen wir in ganz vielen Texten, aus auch übrigens unterschiedlichsten Kulturen, in jüdischen Schriften, in chinesischen alten Texten, in der Iliad von Homer, also in griechischen Texten. Da sind ganz oft schon Beispiele für Maschinen, die von Menschen gebaut worden sind, angeblich alles eben erdacht, erfunden, die in irgendeiner Weise eine menschliche Fähigkeit kopieren sollten. Also ich sag mal, ein Automat, der irgendwie als Bediensteter tätig sein sollte. Das heißt ja, da sind krass, gewisse Fähigkeiten. Und wir fanden das beide faszinierend. Wir haben es auch im Buch beschrieben, ja, wie lange dieser Wunsch schon da ist. Und ja, eigentlich ist KI das, nur das auch. Wir versuchen, menschliche Fähigkeiten zu imitieren. Mhm. Und dann kommt dabei das raus, was wir in den letzten Jahren auch alle schon im Alltag benutzt haben. Also ich sag mal, ein Netflix hat tatsächlich auch im Hintergrund schon KI und Spotify und ehrlich gesagt auch Google. Dein E-Mail-Spam-Filter, ich weiß nicht, wie viele Spam-E-Mails du bekommst, ich kriege immer sehr viel sexuell angehauchte Mails. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen mir die schickt, aber es sind sehr viele.
Ich kriege immer von Königinnen die Aufforderung, meine IBAN zu schicken, inklusive PIN. Von irgendwelchen Königen aus.
Weil du eine Erbschaft machst, von der du noch nichts weißt.
Ja, ja, genau. Per E-Mail, genau. Ja.
Also auch diese Königinnen-E-Mails, okay, die dann raussortiert werden, ja, das ist zwar nur eine sogenannte regelbasierte KI, das mhm, heißt, die ist relativ simpel, aber es ist faktisch auch der Versuch, einen menschlichen Prozess, ich sortiere etwas, hier ist eine Mail, die soll an Ricarda gehen, hier ist eine, die höchstwahrscheinlich einen König geschrieben hat, den es vielleicht nicht gibt, oder eine Königin. Mhm. Und diese Form von KI hatten wir eben schon ganz, ganz lang. Also seit mindestens 10, 20 Jahren sogar in unserem Alltag. Die haben wir ja alle schon mal irgendwie benutzt.
Ja.
Und jetzt hat Miriam gerade schön beschrieben, was wir an neuer KI haben.
Ja, das ist so krass, weil ich glaube, viele Menschen gehen ja davon aus, dass das so ein Ding der Neuzeit ist, in großen Anführungszeichen. Dabei ist das ja schon seit 56, habt ihr in eurem Buch beschrieben, das erste Mal erwähnt worden, die Begrifflichkeit Artificial Intelligence. Und das fand ich krass, da habe ich gedacht, was?
Aber das ist natürlich ganz oft so, dass so wissenschaftliche Forschung erstmal wirklich nur in der Community auch bleibt. Ja. Ne? Und bevor es dann in die Gesellschaft geht, dafür brauchst du halt dann Anwendungsmöglichkeiten, ja, in der Wirtschaft und wo auch immer. Und das ist ja, wie Lea beschrieben hat, jetzt schon länger der Fall. Und wir haben halt jetzt nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht mit der generativen KI, also ChatGPT und Co., was da jetzt im Markt ist.
2011 ist Siri, der Sprachassistent, bei Apple an den Start gegangen und 2018 habe ich mal recherchiert, hat eine Google-KI den ersten Friseurtermin vereinbart.
Ja, Google Duplex war das.
Witzig.
Es gibt eine super Demo online, die man sich auch angucken kann. Die haben wir schon oft in Vorträgen auch gezeigt, weil das ist großartig, vor allem für diese Zeit. Ja, wir müssen uns erinnern, ja, 2018 hatten wir eben noch nicht von zig Softwares gehört, die irgendwie Stimmen imitieren konnten. Und da ruft eben live auf der Bühne eine KI eben in einem Friseursalon an. Und das Gespräch, man hört die Dame, die dort abnimmt und diesen Termin dann tatsächlich auch vereinbart, das ist, also damals haben wir immer wieder große Münder im Publikum gesehen. Die Leute waren total begeistert, weil unter anderem die KI mitten in diesem Terminabsprachegespräch so menschliche Laute von sich gibt, wie zum Beispiel, mittendrin, weil die Frau sagt irgendwie, I need a minute, oder es entsteht eine Pause.
Ah.
Und die KI geht da rein und lässt so ein Semi-Seufzer ab. Und also famos. Aber diese Demo hat dazu geführt, dass damals Google sehr viel Gegenwind bekommen hat. Mhm. Und zwar, weil die Menschen gesagt haben, heißt das jetzt, wir können eventuell den Unterschied gar nicht mehr erkennen? Muss ich jetzt aushalten, dass ich eventuell in solchen Gesprächssituationen mit einer Maschine rede, aber ich kann es überhaupt nicht mehr raushören? Mhm. Weil das ist ja wirklich menschenähnlich, damals auch schon gewesen.
Und das geht, das zahlt auf die nächste Frage ein. Menschen haben ja auch Angst. Es gibt ja auch viele, also ihr beschreibt das ja auch in eurem Buch, dass man im Grunde, also ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber im Grunde braucht man keine Angst haben, denn es bedarf Voraussetzungen, dass, also Regulationen, damit nichts Schlimmes passiert, nenne ich es jetzt mal. Aber ich glaube trotzdem, dass es viele Menschen, die jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit KI haben, trotzdem davon ausgehen, okay, ich werde ersetzt. So, was sagt ihr denen? Wie entgegnet ihr diesem Vorurteil?
Also ich glaube, zum einen ist es tatsächlich so, dass es ein Missverständnis oft ist. Also Menschen denken sich was ganz anderes unter dem Begriff KI, als es eigentlich ist. Ne? Also viele denken dann an Roboter zum Beispiel. Ja. Und das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Natürlich gibt es auch KI-gesteuerte Roboter. Mhm. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. KI ist sozusagen ja nur die Software, der Algorithmus, der eben Muster erkennt, aus den Mustern lernt, Anpassungen und Prognosen möglich machen kann. Und davon muss man keine Angst haben. Vor allem deshalb, weil die ja nicht vom Himmel gefallen ist. Das ist ja nicht die Begegnung mit den Aliens, die wir jetzt hier haben, sondern wir Menschen haben ab 1956 künstliche Intelligenz entwickelt, verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Anwendungsformen von künstlicher Intelligenz entwickelt und haben das weiter vorangetrieben, haben es weiterentwickelt und jetzt nutzen wir es. Und es gibt nichts, was da irgendwie außerhalb unserer selbst bestimmt wird, sondern wir bestimmen, wie wir es anwenden und wie wir es weiterentwickeln wollen. Dafür muss man es aber verstehen.
Und ich würde sagen, du hast eben so diesen Satz gesagt, den, glaube ich, ganz viele im Kopf haben, werde ich ersetzt? Das werden wir aktuell immer wieder auch gefragt. Ja. Werde ich ersetzt? Wie viele Arbeitsplätze werden wohl ersetzt? Und wir sagen immer, die KI oder eine KI, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, es ist auch immer schwierig, das so als eine Entität darzustellen. KI wird dich nicht ersetzen, aber vielleicht jemand, der mit KI umgehen kann, also ein Mensch. Mhm. Soll also heißen, erstens, es ist eben keine abstrakte Form wie so ein Roboter, du hast es gerade gesagt, Miriam, der dann anfährt und irgendwie deinen Arbeitsplatz nimmt, sondern wir reden hier von verschiedenen KI-Anwendungen, also wirklich unterschiedliche Formen von Software, die unterschiedliche Arbeitsschritte übernehmen können. Das heißt aber nicht, jedenfalls in den allermeisten Fällen nicht, dass ein ganzer Arbeitsplatz inhärent wegfällt. Also ich gebe mal ein Beispiel. Auch wir drei, wir sind alle auch journalistisch tätig. Viele unserer Arbeitsschritte, könnte ich mir vorstellen, vielleicht bei deiner Vorbereitung, vielleicht bei unserem Entwerfen eines Podcast-Skripts oder beim Schreiben eines Buches, da gibt es ja Schritte, die durchaus von einer KI bereichert werden können. Aber keine von uns dreien wird von einer Software einfach komplett ersetzt. Ja, von vorne bis hinten. So. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Dieses Ersetz-Narrativ ist definitiv eher Angstmache.
Ja.
Ich glaube, es geht darum zu gucken, wo können wir sie sinnvoll einsetzen, KI, um wirklich auch unseren Arbeitsalltag durchaus anders zu strukturieren.
Smarter Praktikant hast du es genannt. Ne?
Jawohl.
Sehr smart.
Im Prinzip wie so ein Sparringspartner, also irgendwie ein Kompagnon mit Expertise. Ja? Jemand, den du echt zu beinahe jedem Thema gut befragen kannst, dir mal eine zweite Meinung holen kannst. Wir nutzen es ganz oft auch zum sich herausfordern lassen. Also mal zu sagen, ich schreibe jetzt einen wissenschaftlichen Artikel, ich mache folgendes Argument. Was sind drei Punkte dagegen? Das ist super hilfreich. Oder ich habe eine Freundin, die ernsthaft ein Beziehungsproblem bei ChatGPT eingegeben hat und gesagt hat, wie kann ich das noch mit meinem Mann besprechen? Wir kommen irgendwie nicht auf den gleichen Nenner. Und sie sagte, das war richtig interessant und hilfreich. Absolut. Du kannst sogar sagen, versuche mir in der folgenden psychologischen oder therapeutischen Methode die Frage zu beantworten. Ja, das sind jetzt alles nur wirklich Einzelbeispiele, aber es geht nicht darum, sich einfach immer nur ein Shakespeare-Gedicht draften zu lassen, weil die viele sind fragen uns, ne,
was. Ich gebe also auch schon mal meine Blutwerte und meine Virentests bei ChatGPT ein, weil die Erklärung ist in der Regel einfacher verständlich als das, was der Arzt mir sagt.
Boah.
Und zwar mit Bild hochgeladen, ne? Du musst ja auch gar nicht mehr nur Text eingeben, du kannst wirklich im Prinzip idealerweise mit geschwärzten Namen vielleicht, ja, also immer sensible Daten idealerweise vielleicht nicht reingeben, aber da hast du auch schon Bilder hochgeladen und gefragt, ich verstehe das medizinische Diagramm nicht, erklär's mir. Das ist enorm, was daraus kommt.
Das sind so, ich habe auch im Zuge der letzten Wochen in meinen Vorbereitungen auch ein paar Leute gefragt und eine Kollegin von mir hat gesagt, dass es in der Firma eines Freundes von ihr jemanden gibt, der die Recruiting-Gespräche führt und das ist eine KI. Okay, wow, was? Und das ist unser neuer Mitarbeiter, das ist Tom und das ist eine KI. Und darüber habe ich auch lange nachgedacht. Ihr habt es kulturelle Evolution genannt und da habe ich noch gedacht, also das klingt immens groß.
Ist es auch.
Und es ist unfassbar. Da habe ich noch gestern gesagt, okay, was meinen die eigentlich damit, wenn sie kulturelle Evolution sagen? Wo stehen wir eigentlich gerade?
Wir stehen an einem Beginn einer Veränderung, die wirklich ziemlich groß sein wird. Und um ein paar Beispiele zu geben, kulturelle Evolution heißt, wir werden in eine Zeit reinkommen, wo Mensch und Maschine zusammenarbeiten, zusammenleben, zusammenarbeiten. Es wird nicht mehr so lange dauern, bis wir auch tatsächlich die Roboter haben dann, ne? Wie beispielsweise im Film iRobot, hoffentlich freundlich besonnen. Also freundlich, mit freundlichem Wesen, die uns wirklich als Werkzeuge und Sparringspartner unterstützen. Das gibt es ja auch schon. Mhm. Ne? Da haben wir auch schon die ersten Modelle, die jetzt auf den Markt kommen und wirklich sehr kleine Handreichungen alles ganz toll machen können. Also da werden wir hinkommen. Und das heißt, wir müssen uns da schon mit auseinandersetzen, weil wir uns da auch ein bisschen verändern müssen. Aber im Guten. Also ja. Ne, ich muss nicht mehr all die Scheißarbeit machen, die wir alle jeden Tag zu 20, 30, 40 oder mehr Prozent machen müssen, wo keiner Bock drauf hat. Mhm. Das können dann tatsächlich die Algorithmen und die Maschinen machen. Das finde ich erstmal eine super Nachricht.
Voll.
Und dann können wir uns auf bessere Dinge konzentrieren. Und trotzdem müssen wir das lernen, damit umzugehen. Mhm. Wir werden auch lernen müssen, damit umzugehen, dass diese Simulation passiert, dass also Maschinen simulieren können, dass sie Gefühle haben, dass sie mit uns ganz normale Gespräche führen können und so. Wie will man das noch unterscheiden? Also da wird einiges sich wirklich verändern, was kulturell ziemlich weitreichend ist.
Wir können dir ein ganz praktisches Beispiel geben. Du könntest im Nachgang diesen Podcast einmal in eine KI schicken.
Mach ich schon.
Und lässt es dir zusammenfassen?
Nee,
oder
ich mache die Audioqualität manchmal mit KI besser.
Ja, das geht super.
Aber du könntest beispielsweise dir erstens den ganzen Podcast ja transkribieren lassen. Ja. Das dauert ein paar Minuten. Mhm. Und dann aber das Transkript nehmen und beispielsweise sagen, fass es mir zusammen, schreib mir
ein
Abstract, ne, für irgendwie den Podcast, die Beschreibung.
Schreib mir einen LinkedIn-Post
dazu, einen Instagram. Also ich meine, ne, du kannst wirklich alles, was mit menschlicher Sprache auszudrücken ist, mit den ganz gängigen Tools schon machen.
Das hattest du auch mal in einem Podcast erzählt, dass es dieses Tool nach Meetings gibt, dass man sich innerhalb von kürzester Zeit alles zusammenfasst. Das ist doch so geil. Da muss, also der Protokollführer, Protokollführerin ist ja dann dafür zumindest schon nicht mehr relevant.
Aber nee, und das ist ja auch etwas, wann immer du fragst, wer möchte Protokoll führen?
Niemand will
man
das.
Man weiß ja gar nicht, wen man nehmen soll, weil alle sich so nach vorne drehen dabei der Frage jedes Mal. Und das ist
alle
doch ein schönes Beispiel,
das
braucht man nicht mehr. Das ist einfach erledigt.
Ja,
Gott
sei
Dank.
Auch.
Ich würde ja sagen, diese Person kann beispielsweise dann am Tisch sitzen und Ideen mit einbringen. Ja. Also hier ist so ein schönes Beispiel dafür, ne? Wird das nicht ersetzt? Ja, gut, das ist ein Schritt, der ersetzt wird. Aber diese Person macht hoffentlich was Sinnvolleres.
Ja. Hm. Es ist ja jetzt sehr positiv. Das haben wir, also im besten Falle haben wir irgendwann was mit wohlgesonnenen, wohlgesinnten Robotern zu tun. Was wäre der Super-GAU? Weil KI wird ja auch im Militär eingesetzt, bei Kriegen. Was wäre jetzt mal unabhängig von allem, was könnte wirklich Schlimmes passieren?
Ich glaube, eine Sache, die wir im Blick behalten müssen, ich würde jetzt nicht super GAU sagen, aber was mich schon umtreibt, ist, dass du mit KI ja alles Mögliche fabrizieren kannst, was aussieht wie echt und es aber nicht ist. Texte, Bilder, Videos inzwischen, Stimmen. Ne? Und diese Beispiele haben wir ja alle. Wir hatten jetzt vor dem Super Tuesday bei den Vorwahlen in USA diese Situation in New Hampshire, wo eine Stimme von Joe Biden über einen Robocall die eigenen Anhänger Innen aufgefordert hat, nicht wählen zu gehen, was natürlich von der Gegenseite war und einfach Anti-Kampagne war, Desinformation war. Und das gibt es, wenn wir uns angucken, wie viele Wahlen dieses Jahr stattfinden, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählt in 2024. Das sind Trends, die du überall siehst, ne? Die russischen Bots, über die wir reden, die Taiwan-Wahl, wo aus China Propaganda, Desinformation, KI-generierte Desinformation eine große Rolle gespielt hat. Das ist schon etwas, was, glaube ich, nicht gut ist, weil unser Verhältnis zur Wahrheit immer weiter erodiert, immer weiter erschüttert wird oder in so Grauzonen hineingetrieben wird. Und ich glaube schon, dass wir in der Gesellschaft uns darauf verständigen müssen, woran glauben wir eigentlich? Gibt sowas wie Fakten? Gibt sowas wie Wahrheit? Und wenn wir sagen, nö, ist nicht mehr, der am lautesten schreit und das schönste KI-generierte Bild von irgendjemandem hat mit der Stimme der Person, der hat halt die Wahrheit für sich gepachtet. In die Richtung läuft das so ein bisschen. Und da mache ich mir tatsächlich Sorgen drüber. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber das ist eine Entwicklung, die wir nicht wollen sollten.
Eine weitere wäre noch, die auch in so eine Extremsituation führen kann, wenn KI-Systeme für andere Zwecke genutzt werden, als wir sie vielleicht eigentlich dafür entwickelt haben. Also ein Beispiel ist, wir haben ja jetzt über Sprachsysteme gesprochen. Dieselbe Technik kannst du auch auf ganz viele andere Datenformate anwenden. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Es gibt auch KI-Systeme, die versuchen, biochemische Prozesse ebenso wie wir vielleicht ein Gedicht generieren, dann ein neues Molekül zu generieren oder ein Protein zu generieren. Das ist für die medizinische Forschung super spannend, weil dieser Prozess, ganz konkret zum Beispiel eine Proteinfaltung in 3D zu simulieren, das hat bis jetzt, nur um es greifbar zu machen, Jahre gedauert. Das haben die Leute sozusagen, die Forschenden, beinahe händisch gemacht. Das dauert Jahre, da die richtige Simulierung hinzubekommen. Es gibt ein System, das heißt AlphaFold, das kann das in Stunden. Jetzt stellen wir uns also vor, ja, dieser Prozess von Jahren auf Stunden runter reduziert. Aber jetzt stellen wir uns vor, dass eben nicht zum Beispiel positive, konstruktive Stoffe erfunden werden, beispielsweise, sagen wir mal, zur Krebsbekämpfung, sondern ein kleiner Hebel umgeschaltet wird und es heißt, stelle mir doch mal tödliche Stoffe her. Das hat ein Forscherteam tatsächlich getan. Und zwar hatte es eben ein System gebaut und wollte dann damit auf so eine Ethikkonferenz und das vorstellen und zeigen, wir können ganz, ganz schnell neue Medikamente erfinden. Und dann hatten die Idee, am Tag vorher einmal genau das zu tun, was ich gerade beschrieben habe, nämlich diesen Hebel umzusetzen. Im Algorithmus hieß es dann nicht mehr gesunder Stoff, sondern eben tödlicher Stoff. Nach 6 Stunden hat dieses System 40.000 tödliche Stoffkombinationen generiert. Und jetzt brauchen wir uns ja nur vorzustellen, denn das war einfach nur ein Experiment, ja, was dann durch die Presse gegangen ist. Aber jetzt müssen wir uns ja nur vorstellen, was das auch bedeutet für Menschen, die eben generell nichts Gutes vorhaben im Leben. Ja. Das ist natürlich enorm. Also ich würde sagen, erstens dieses Scale, also die Größe, die Breite. Miriam hat eben von Desinformation gesprochen, auch das at scale, also soll heißen, wenn du das ganz, ganz schnell und ganz, ganz viel produzieren kannst, das ist bei Text genauso riskant wie womöglich bei biochemischen Stoffen. Und das könnte eben schwierig sein. Aber wir müssen halt immer daran denken, man kann eine Technologie immer als mehr, man kann eine Technologie immer nicht nur auf eine Art und Weise verwenden. Du kannst auch einen Hammer nehmen und damit einen Nagel in die Wand schlagen.
Ja, okay, das stimmt.
Kannst mit einem Hammer aber halt auch jemandem anderen den Kopf einschlagen.
Ja.
Liegt nicht im Hammer, liegt an der Anwendung.
Ja. Mhm. Wow. Okay. Was würdet ihr sagen, um ein ganz anderes Thema anzuschneiden, ist der Hot New Shit in der KI-Welt? Was Positives vielleicht? Also ich bin immer noch ein bisschen beeindruckt, was da alles passieren kann. Was ist der Hot New Shit, der uns in den nächsten Jahren erwarten wird?
Also ich glaube tatsächlich, dass eben neue Datenformate, ich weiß, das hört sich irgendwie langweilig an, aber eigentlich hat es der CEO, ich versuch's mal jetzt, Achtung, neue Datenformate. Achtung, ich gehe einfach ein bisschen tiefer in der Stimme, dann möchte jeder weiter zuhören. Der CEO von Nvidia, Jensen Huang, der hat das letztens in der Keynote echt cool auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, jetzt stellen wir uns mal vor, dass diese ganzen Systeme, von denen wir gerade alle sprechen, Audio, Video, Texte, das haben wir alle schon mal gehört. Und dann sagte er, stellt euch vor, diese Systeme lernen die Sprache des Lebens. Damit meint er, alle Formate, die ich eben schon genannt habe, Proteine, Gene. Stell dir vor, wir können auf einmal eine neue Genkombination und Molekülkombination. Das ist all das, was im Prinzip jeder wissenschaftliche Bereich sozusagen als Kerninhalt, als Kerndatenformat hat. Stellt euch vor, dass wir das immer wieder neu generieren und kombinieren könnten. Vielleicht ist es nicht so greifbar wie Texte, aber ich versuche immer den Menschen, die Menschen sozusagen zu ermutigen, sich diesen Sprung mal zu vergegenwärtigen. Also wie gesagt, ist nicht das das sexiest, hottest Shit-Thema, aber es ist definitiv super wichtig. Und ich würde sagen,
Datensysteme. Daten.
Ja, mit mir ist wirklich ganz viel Spaß zu haben. Du fragst, was ist der neueste Shit? Und ich sage Datenformate. Naja, und Video und Stimme, ne?
Also, ich würde sagen, also man kann ja vielleicht auch nochmal auf die Anwendungsebene gehen, wenngleich ich sagen muss, Lea hat recht, das wird der viel more groundbreaking Path sein, aber die Anwendung ist natürlich schon auch Hot Shit. Also zum Beispiel ein neues Tool, um Musik zu komponieren.
Ja, das habe ich jetzt gerade kürzlich gelesen, dass sich da sehr viele MusikerInnen aus den USA gegenstellen.
Das ist richtig. Aber da würde ich auch sagen, im ersten Lauf ist das wahrscheinlich auch gut, dass mal ein Aufschrei kommt, weil wir müssen aushandeln, wie wir mit menschlicher Kreativität umgehen. Ja. Nur was du halt kannst, ist innerhalb von eine Minute, ein Liebeslied, ich habe eine Hymne auf Ada schon und auf unserem Podcast Shift Happens komponiert und so weiter. Das heißt, ich habe das komponiert. Ich habe ehrlich gesagt einfach gesagt, was ich haben will und die KI hat es dann gemacht. Ja? Das ist natürlich mega. Und meine Überlegung ist, was die Kreativität angeht, dass wir vielleicht damit nochmal eine ganz andere Kreativität in der Mensch-Maschine-Zusammenarbeit entwickeln können. Das muss trotzdem abgesichert werden, was die menschlichen Urheberrechte angeht. Bin ich wirklich deiner Meinung oder das ist richtig, auch was die Künstlerinnen und Künstler jetzt wollen. Aber wenn man sich überlegt, was in dieser Kombination möglich wäre, Next Level, dann glaube ich, steckt da viel drin. Mhm. Und das finde ich persönlich sehr spannend.
Findet ihr, dass KI-Systeme lustig sein können? Ich fand alles, was die gemacht haben, bisher immer sehr unlustig. Oder es ist noch nicht genug Datenmaterial da.
Oder bist etwa du das Problem?
Oder ich bin die Anwenderin.
Vielleicht ist
da ist schon was dran.
Pass auf, also ich hatte letztens, ich nutze ChatGPT, sorry, das war jetzt, du gehst heute.
Nein, null. Aber ich dachte mir letztens, als ich das angegeben habe, oh, der Gag ist aber, naja.
Also ich glaube, was immer nicht so gut ist, ist zum Beispiel wirklich ChatGPT zu bitten, einen Witz zu schreiben. Der ist wirklich immer, dann kommen, das ist so ein
bisschen. Wenn du mich bittest, einen Witz zu erzählen, funktioniert das auch nicht. Insofern.
Die neue Definition von Dad-Joke ist so ein ChatGPT-Joke. Also was ich zum Beispiel wirklich unterhaltsam fand oder auch immer wieder finde, weil ich es wirklich oft ausprobiere, ist, ich rede mittlerweile mit ChatGPT. Also nicht tippe, sondern spreche wirklich, auch mit der App. Ja, okay. Können wir gleich mal ausprobieren. Genau. Okay. Mhm. Und das heißt, ich habe mit diesem Tool wirklich so richtig Dialog, hin und zurück. Und ich hatte zum Beispiel letztens irgendwie das Gefühl, dass es in diesem Fall war es eine männliche Stimme oder zumindest, obwohl die ist eigentlich so ein bisschen tatsächlich non-binär, man ist sich nicht so ganz sicher, die ist dazwischen. Auf jeden Fall, diese Stimme wirkte wahnsinnig herablassend irgendwann, als sei sie beinahe genervt von all meinen Fragen.
Vielleicht war sie genervt,
sag mal,
wenn du so viele Fragen stellst, so,
dass man richtig sauer auch, wird plötzlich.
Ich habe es auch gesagt,
ja, Lea.
So ungefähr hat mir so Sachen erzählt, die Astrophysik, also immer so mit total niedergeschlagener, genervter Stimme und das habe ich angesprochen und habe gesagt, warum bist du so herablassend? Herablassend. Tut mir leid, ich möchte nicht herablassend sein, aber ich versuche deine Fragen zu beantworten. Da habe ich gesagt, entschuldige, das ist ja jetzt, es wird immer schlimmer. Und dann hatte ich wirklich mit diesem Ding so einen Schlagabtausch. Und dann hat es das versucht aufzulösen mit einem Witz. Und unter anderem später kam dann noch eine Situation auf, wo mein Wi-Fi nicht mehr funktionierte zu Hause. Das heißt, erstmal musste die App laden. Ja, ich sah das also. Dann kam sie wieder online und sie hat einen Witz über Wi-Fi gerissen.
Und war der jetzt gut oder
der
schlecht?
Der war ehrlich gesagt lustig. Du warst auch dabei,
Miriam. Wisst ihr den noch?
Ich könnte es gleich vorlesen. Ich habe tatsächlich diesen Dialog, weil der war grandios.
Also hat im Grunde genommen gesagt, selbst, und so kann man das dann erklären, selbst wenn zwischendurch das WLAN ausfällt und man ein kleines Funkloch hat. Und du denkst so, wow.
Und irgendwann, irgendwann sagte ich dann so, ganz ehrlich, dieser herablassende Ton, also ich bin wirklich sehr froh, queer zu sein. Und darauf reagierte ChatGPT, jeder sollte stolz auf die eigene Identität sein. Und also du merkst so richtig, die haben es da drauf programmiert, dieses Programm.
Ja.
Ich sage jetzt mal so, souverän zu wirken. Ja. Also die nehmen immer was auf und also das Wi-Fi fällt aus, es wird ein Witz über Wi-Fi gemacht. Ja. Ich bin queer. Es wird irgendwie Pride verbreitet. Also du kannst eine richtige Unterhaltung damit haben und manchmal ist es auch lustig.
Es gibt, Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur sagen, zwischendurch, ich glaube, dass diese Systeme, die können ja nichts wollen. Ne?
Ja,
deshalb
klar.
Können die auch nicht lustig sein. Ja, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Aber sie sind trotzdem lustig, weil sie manchmal unfreiwillig lustig sind durch das, was sie generieren.
Ja, das stimmt.
Vor allen Dingen am Anfang war das der Fall. Das Beispiel haben wir, glaube ich, auch im Buch verbraten. Ich habe ChatGPT mal gefragt, welches Geschlecht wird die erste amerikanische Präsidentin, die erste weibliche amerikanische Präsidentin haben? Daraufhin antwortet ChatGPT, das ist noch unklar, welches Geschlecht die erste weibliche Präsidentin der USA haben wird, denn das wird von sehr vielen Faktoren abhängen, die wir jetzt noch nicht voraussehen können. Es ist auch durchaus nicht so einfach, kausale Zusammenhänge zwischen bestimmten Voraussetzungen und dem Geschlecht herzustellen, weswegen wir abwarten müssen und noch nicht sagen können, welches Geschlecht die erste weibliche Präsidentin der USA haben wird. Und ich, also so ein Absatz.
Ja.
Und ich dachte, jetzt bist du sehr politisch korrekt, aber leider damit auch komplett
falsch.
Ja. Weil also expliziter hätte ich nicht fragen können. Ja. Und das fand ich mega lustig. Ne? Nur hat das natürlich mit Humor nichts zu tun. Weil Humor ist ja, man möchte lustig sein.
Genau.
Und ChatGPT kann nichts möchten und kann auch nicht lustig sein, aber kann natürlich aus den Daten etwas rauskristallisieren. Und wenn der Humor schlecht ist, ist es in erster Linie ein Hinweis darauf, dass die Daten, die wir Menschen eingefügt haben, so sind, dass unser Humor auch schlecht ist.
Ja, und das, ich habe mir die Frage gestellt letztens, kann eigentlich ChatGPT, also das nutze ich jetzt im Konkreten, auch diskriminierend sein dadurch. Du hast gerade gesagt, ne, man füttert das mit Daten, die bestehen. Und wenn ich jetzt sage, zeige mir ein Bild eines medizinischen oder ein Bild von Menschen, die medizinisches Fachpersonal sind oder darstellen, dann werden die ja als letztes darauf kommen, mir einen schwarzen Mann zu zeigen mit Behinderung. Ist es dann, kann das auch sein, dass quasi diskriminierende Haltungen reproduziert werden von ChatGPT?
Absolut, das ist ein großes Risiko. Wäre noch
das
eins.
Ist, was, Realität, würde ich sagen.
Stimmt, Risiko ist ja immer eher so eine Abschätzung. Das ist absolute Realität. Ich gebe dir, wir haben so viele Beispiele, aber eins, was mich wirklich geschockt, oder was heißt geschockt hat, aber ich habe gedacht, Mensch, dass die das jetzt nicht schon wirklich ausgebessert haben. Während des Buchschreibens wollte ich genau das einmal ausprobieren und habe gefragt, gib mir 10, und zwar auf Englisch ist das ja auch genderneutral, wenn du sagst 10 Experts, could be anything, 10 Menschen mit Expertise im Bereich KI. Und da kamen dann 10 Namen, davon waren erstmal irgendwie 7 männliche und die 3 weiblichen waren original eine Erfindung, die gab es nicht. Die hießen dann ungefähr so Jenny Miller und die habe ich dann natürlich nachgeguckt, die gibt es nicht. Das Verrückte ist ja, natürlich gibt es wahnsinnig viele Frauen in der KI und dieses System konnte mir keine 3 oder 5, idealerweise ja vielleicht mal die Hälfte, dieser Frauen nennen, obwohl die wirklich also auch sehr prominent sind und wahnsinnig viel beigetragen haben, dann lieber Jenny Miller erfinden. Mhm. Oder wir haben auch ausprobiert eben viele Bildbeispiele, unter anderem übrigens, wie du gerade fragtest, auch wie, wer führt eine medizinische Fachabteilung, da kommen nur Männer, interessanterweise sehr viele mit Brillen und irgendwie mit Bärten.
Und dann, mit Kitteln.
Und mit Kitteln, das ist sogar noch verständlich, würde ich sagen, bei der beruflichen Referenz. Aber dann fragten wir auch, wer führt eine Gynäkologieabteilung? Mhm. Wieder nur Männer, die saßen aber alle so auf Augenhöhe mit unserem Mittelbau, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, krass.
Aber alles nur Männer. Also Frauen sind natürlich nicht die Führungsperson einer Gynäkologieabteilung. Und dann haben wir überlegt, wie können wir jetzt mal hier ein Bild kreieren, wo höchstwahrscheinlich eine Frau herbeigeführt
wird. Spiegelt aber auch ein bisschen den Status quo in unserer Gesellschaft wieder dann, oder? Also so ein bisschen.
Das hören wir oft. Aber Gott sei Dank gibt es auch dazu eine Studie, die beweist, dass KI noch verzerrter, noch ungleicher ist als unsere Gesellschaft. Mhm. Bloomberg hat das mal super gut aufbereitet. Die haben einfach, genau wie wir es gerade beschrieben haben, ganz, ganz viele Berufsbilder eingegeben und immer gesagt haben, zeig mir einfach, ne, wie das aussehen würde. Und wie schon gesagt, im Englischen ist das ja auch so herrlich neutral. Wenn du sagst irgendwie, ne, a doctor, a teacher, das ist erstmal nicht weder in irgendeine Geschlechtsgruppe einsortiert. Und da kam heraus, dass tatsächlich bei all den gut bezahlten Jobs in den allermeisten Fällen eben Männer generiert worden sind, in den allermeisten Fällen weiße Menschen. Mhm. Und bei schlechter bezahlten Jobs, also ich sag mal Fastfood-Mitarbeitende etc., ganz oft Frauen und in den allermeisten Fällen nicht weiße. Und dann hat Bloomberg genau das gefragt, was du gerade sagtest. Ist das aber nicht einfach ein Spiegel der Gesellschaft? Und sie haben die echten Daten genommen, also sich einfach angeguckt, in dem Fall jetzt in den USA, den Arbeitsmarkt angeguckt, wer arbeitet eigentlich wo und haben das übereinander gelegt. Und da kam eine so riesige, klaffende Lücke raus, dass also die Systeme noch viel ungleicher sind. Ich gebe dir ein Beispiel, also bei den Richterinnen und Richtern, ja, da kam eben vom System faktisch nur Männer generiert und ich meine, natürlich gibt es mittlerweile auch in den USA wirklich einige Richterinnen und auch übrigens nicht Weiße. Die kamen einfach überhaupt nicht vor. Und warum ist das eben durchaus ein Problem? Wenn diese Tools uns jetzt unsere Zukunft visualisieren. Stellt euch vor, wir nutzen das bald alle, zumindest mal, mindestens mal so zur Hälfte. Ja, vielleicht machen wir noch ein paar Fotos und ein paar digitale Eigenkreationen, aber KI wird einen super großen Teil unserer Kommunikation und unserer Inhalte ausmachen. Und wenn wir dann eben wissen, dass wir aktuell jedenfalls noch mit diesen Systemen super verzerrte Bilder kreieren, also ein wirklich ungleiches Weltbild kreieren. Du hast das eben schön gesagt, da kommt in den allerwenigsten Fällen, außer wenn du explizit danach fragst, beispielsweise einfach mal eine CEO im Rollstuhl. Mhm. Ist sehr, sehr selten. Mhm. Und natürlich gibt es die, hoffentlich, und zu Recht. Voll. Und sie wird halt leider nicht wiedergespiegelt. Das ist also ein gesellschaftliches Problem, mit dem man sich schon auch befassen sollte.
Wow. Ihr seid ja heute in einem queeren Podcast, du hast es eben schon mal angedeutet, queer gesagt. Wie beeinflusst KI oder wie kann KI das Leben queerer Menschen beeinflussen? In welchen Bereichen könnte KI helfen?
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ihre Lebensrealitäten sichtbar zu machen.
Also zum Beispiel, du hast ja das Beispiel Spam schon genannt. Wir könnten Spam jetzt durch Hassrede, Hate Speech ersetzen. Natürlich kannst du KI nutzen, darauf trainieren, dass sie das erkennt, spezifisch auch gegen queere Menschen erkennt und damit sozusagen von vornherein rausnimmt. Ne? Da sind wir in dem ganzen Content Moderation Bereich, den ja auch die Social Media Companies seit langem sozusagen immer wieder hin und her schieben und mehr oder minder lösen, eher minder als mehr, glaube ich. Und das könnte man durchaus tun. Mhm. Bei uns wäre das, glaube ich, weniger ein Problem. In den USA hast du immer dieses Free Speech-Thema, wo dann sofort gesagt wird, alles, was also eine Filterfunktion hat oder eine Moderationsfunktion, wird zumindest von manchen Teilen der Gesellschaft als eine Art von Zensur interpretiert. Ich würde das persönlich ein bisschen anders sehen, weil Hate Speech hat nichts mit Meinungsfreiheit für mich zu tun. Aber da gibt es tatsächlich große Unterschiede zwischen USA und zwischen uns. Aber das wäre mit KI absolut möglich.
Ich mache vielleicht mal noch ein weiteres Beispiel, wo wir schon im Alltag alle mal zumindest gemerkt haben, wie das dann sich anfühlen kann. Ein Freund von mir hat kürzlich erzählt, wie verwundert, überrascht er war, als er in Argentinien gelandet ist. Er ist ein schwuler Mann. Er ist gelandet und hat TikTok aufgemacht. Und nach ungefähr 5 Minuten hatte sich sein TikTok-Feed komplett, natürlich erstens auf Lateinamerika, sprich auf den Ort eingestellt, aber eben auch ganz dezidiert lateinamerikanisch und möchte schwulen Content sehen. Er hatte innerhalb von wenigen Minuten bei TikTok schwule oder queere Influencer aus Lateinamerika. Und da sagte er, das ist so ein schönes Beispiel für eine KI, die natürlich auch schon, muss man dazu sagen, TikTok kannte ihn schon ein bisschen länger. Das heißt, dass er queer ist, das war jetzt keine News. Aber diese Kombination aus, die wusste, die KI, die App hat nicht nur eben schnellstens den Ort gewechselt und hat das aber verbunden mit seinen schon bestehenden Präferenzen, aber rechnet natürlich auch immer seine sexuelle Orientierung mit. Mhm. Und das zum Beispiel kann natürlich dazu führen, dass einem, ich sage mal, relevanter queerer Content vorgeschlagen wird. Also nochmal, das ist natürlich für uns alle so, ja. Das ist also, das hat auch mit allen anderen Aspekten, Dimensionen unserer Persönlichkeit zu tun, aber trotzdem ist die sexuelle Orientierung eben auch ein Aspekt. Mhm. Es gab auch mal eine Studie, allerdings finde ich die sehr kritisch, aber es gab mal einen Forscher konkret, der behauptete, dass er anhand des Gesichts, und zwar mit einer KI, die sexuelle Orientierung analysieren kann. Der behauptete, dass Gesichtserkennung, was eben wirklich auch ein künstlich intelligentes Analysesystem ist, das liest deine Gesichtsmerkmale aus und vergleicht dann mit einer Datenbank, ob du das auch wirklich bist. Und der sagte damals, wir haben hier nachweisen können in einem großen Datensatz, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit also die sexuelle Orientierung vorhersagen können.
Ich habe immer das Gefühl, dass das tatsächlich ein wiederkehrender Versuch ist, Aufmerksamkeit zu erregen aus der Wissenschaft, weil das gab es 2010 schon mal. Da ging es darum, dass man anhand von Facebook-Postings und bestimmten algorithmischen Präferenzkonstellationen sagen könnte, wer queer ist und wer nicht queer ist. Damals ist auch gesagt worden, das ist totaler Quatsch, das hält einer Prüfung nicht wirklich stand. Und jetzt haben wir es wieder mit der Gesichtserkennung. In ein paar Jahren kommt es dann wahrscheinlich mit einer wieder anderen Variante.
Aber ich finde es eben auch noch kritisch, weil wenn es wahr wäre, dann müssten wir uns natürlich fragen, wer nutzt denn dann diese KI? Zum Beispiel wären
ja… gefährlich, aber
ja,
auch,
absolut.
In Nigeria zum Beispiel nicht so wünschenswert.
Ich wollte gerade sagen,
das ist der direkte Weg in den Knast.
Kann ja auch eine Gefahr
darstellen. Absolut. Also von daher, es ist immer so, ne, es gibt Themen, glaube ich, an dieser Schnittstelle zum queeren Leben, wo man wirklich auch sagen kann, das ist natürlich wie viele andere sehr persönliche Aspekte des Lebens. Wenn die im Digitalen erkannt werden oder auch verbreitet werden, dann kann das auch Risiken kreieren.
Ja.
Aber ich würde zum Beispiel sagen, die Tatsache, dass eine womöglich isolierte Teenagerin im ländlichen Indien jetzt mit ChatGPT darüber reden kann, was es denn vielleicht bedeutet, dass sie eventuell auf alle Geschlechter steht. Jetzt kann man sagen, das hat sie auch vorher schon googeln können, ja, aber erstens ist auch das schon mal eine Errungenschaft dann des Internets, also danke dafür, Zugang zu mehr Informationen. Aber trotzdem ist ja die Unterhaltung, also diese konversationellen Bots, die wir jetzt haben, das ist ja im Prinzip so dieser neue Durchbruch, die ist ja nochmal was anderes, weil da kann sie nämlich stundenlang mit einer Maschine, ich sage jetzt mal mit jemand, sprechen, Fragen stellen, Infos bekommen, ja, also sich austauschen. Da gibt es Leute, die das als total intime Bindung empfinden, mit einer Maschine zu reden.
Ihr hattet auch in eurem Buch Josef Weizenbaum erwähnt, der Eliza programmiert hat. Da habe ich noch gedacht, ich glaube, das hattet ihr auch erwähnt, könnte das nicht auch eine Möglichkeit sein, queere Menschen, die einen Leidensdruck mitbringen, auch therapieren lassen zu können? Also, dass man quasi auch Therapieplätze schaffen kann mit KI.
Genau, also hoffentlich gibt es vielleicht auch andere Therapieplätze, wenn Therapieplätze gebraucht werden, aber mit KI geht das auch. Vor allen Dingen ist das skalierbar, ne? Es ist halt grenzenlos möglich. Dafür müssten dann vielleicht noch ein bisschen mehr queere Daten in die Trainingsdaten der Sprachmodelle. Mir fällt gerade ein, als wir so darüber reden, ich glaube, das wäre mal eine geile Aktion, die man national, international machen könnte. Man könnte sagen, wir haben einen Queer Data Day, QDD. Und an dem setzen sich alle queeren Menschen hin und füttern ChatGPT mit endlos vielen Fragen und Informationen zu Queerness im weiteren Sinne, weil das wird ja dir wiedergespiegelt.
Haben wir hier gerade eine Initiative gestartet?
Ich glaube ja. Was nutzt ihr denn eigentlich? Das werdet ihr wahrscheinlich sehr oft gefragt, oder? Was für KI-basierte Anwendungen nutzt ihr neben DeepL? Wahrscheinlich.
Na, also auf jeden Fall natürlich ChatGPT, ist ja klar.
Ja, ne? Klar.
Dann die ganzen Bildgenerierungstools.
Ich habe die Bezahlversion inzwischen auch.
Ja, das ist
auch
sehr gut, weil die ist deutlich besser. Ja. GPT-4 ist besser als GPT-3.5, was ChatGPT ist. Und bald kommt ja GPT-5. Das wird dieses Jahr released, die nächste Version. Die wird dann nochmal more powerful werden. Und Bildgenerierungstools natürlich für Präsentationen, manchmal auch aus Spaß.
Und du nutzt auch gerne Synthesia. Das ist ein Tool, was Videos kreieren kann. Also wir machen das gerne mal so bei so einem Vortrag, dass du im Prinzip dir einen Avatar bauen kannst. Also sie haben auch ganz viele Templates. Ja, wir haben dann immer beispielsweise so eine indische Frau. Dann gibst du den Text ein. Also beispielsweise, hallo, mein Name ist Aditi. Ich mache heute die Intro für Ricarda Hoffmann.
Ja.
Viel Spaß beim heutigen Live-Abend mit Improvisation und Geräuschen zu ihrer Weihnachtsgeschichte. Kannst du alles eintippen?
Mhm.
Dann sagst du, generier mir das. 3 Minuten später hast du ein wirklich in HD scheinbar aufgenommenes Video einer indischen Frau, die das eben spricht.
Und man kann sich inzwischen auch einen eigenen Avatar da erstellen. Ja. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber das geht auch und das ist immer ein sehr guter Vortragseinstieg.
Brauche ich da Vorkenntnisse oder kann ich das auch mit meinem Laien wissen?
Du.
Also
kann ich?
Wir sind
so
beeindruckt von deinem Setup hier. Wenn du diese Rode-Mics hier immer so aufbaust.
Sehr gut eingebaut, die Werbung. Sehr gut.
Und die ganzen Kameras, da bin ich mir sicher, dass du auch mit Synthesia umgehen kannst.
Ist das auch eine Bezahlversion? Oder
ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Aber wir schicken bezahlen. Das kannst du aber, du kannst immer 1, 2, 3 Sachen ausprobieren, kostenfrei und dann musst du, wenn du es benutzen willst, bezahlen.
Ich habe auch letztens darüber nachgedacht, was ich für eine App kreieren würde. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich dachte, es gibt auch diese unangenehmen Gespräche unter anderem, also es ist nicht bei jedem so, aber
es
bei
gibt
mir.
Viele unangenehme Gespräche.
Absolut. Und Coming-out-Gespräch jetzt in meinem konkreten Fall. Habe ich gedacht, da müssten wir eine KI für entwickeln, eine App entwickeln, die diese Gespräche für dich führt.
Nein.
Einfach.
Ich widerspreche.
Warum?
Nein.
Doch, ihr Nachbarn.
Nein.
Spannung, Friktion,
Ricarda. Du musst doch an einer bestimmten Stelle, du musst gar nichts, aber du kannst doch an einer bestimmten Stelle für so eine wichtige Frage das nicht outsourcen. Da kannst du doch in dem Moment, auch wenn es ein schwieriges Gespräch ist, stolz sagen, das ist so. Das würde ich nicht outsourcen. Du kannst es auch zu Trainingszwecken. Da wäre ich dabei.
Okay, dann nehmen wir die zu Trainingszwecken, um zu gucken,
was möchtest du mir sagen, mein Schatz?
So, zum genau. Beispiel, hervorragend. Ja, okay, dann, das ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht sollten wir es so framen. Ich habe mir ein paar Namen überlegt dafür, für diese App. Ich habe gedacht, wir nennen sie, also angelehnt an die größten Apps, die in Deutschland gerade existieren. Queer Navigator hätte ich jetzt mal im Angebot. Rainbot. Gaypal.
Oh, ich lieb's. Peter Thiel würde dir zwar republikanisch, Outboard. Aber trotzdem zuklatschen.
Ja. Oma Warn-App hätte ich noch im Angebot. Und It's Not a Face ID.
Das finde ich richtig gut. Ich habe letztens ChatGPT gefragt, ob es mir lustige Namen für meinen neuen Router, also meinen neuen Internetzugang.
Liebe, ich liebe die großartige, lustige Namen für Router.
Achtung, Martin Router King. Und da kamen natürlich so 50 Dinger.
Ja.
Soll ich sie gerade mal fragen?
Sehr gerne.
Wie wir
sehr
unser
gerne.
Coming Out gestalten sollen?
Ja.
Jetzt ist hier lustigerweise wieder Wi-Fi nicht ganz so stark, aber ich versuche es trotzdem mal. Also ich frage jetzt einfach mal hier ChatGPT. Hallo, ich muss morgen mein Coming-out-Gespräch mit meiner Nachbarin führen und wollte einfach mal hören, hast du einen Tipp, wie ich das angehen kann?
Hallo, es ist wirklich mutig von dir, diesen Schritt zu gehen. Ein guter Tipp für so ein wichtiges Gespräch ist, offen und ehrlich zu sein und dabei deine eigenen Gefühle klar zu kommunizieren. Überlege dir vielleicht vorher, was du sagen möchtest und in welchem Rahmen du dich am wohlsten fühlst. Vielleicht bei einem gemeinsamen Kaffee oder Spaziergang. Und denk daran, es ist auch wichtig, dass du bereit bist, auf ihre Reaktion einzugehen, egal wie sie ausfällt. Was glaubst du, wie deine Nachbarin reagieren wird?
Sie findet es scheiße.
Sie findet es womöglich scheiße. Hast du vielleicht einen Witz für mich, mit dem ich anfangen kann?
Das ist absolut okay.
Nein, eigentlich nicht.
Pass auf, das war jetzt
das Gespräch so zu gestalten, dass du dich sicher fühlst.
Oh, sehr gut. Sehr gut.
Jetzt ist wieder hier. Also ich hatte tatsächlich gerade ein paar Internetschwierigkeiten. Man hat das Haken gehört. Ja. Aber ganz kurz, findet ihr nicht auch, er klingt ein bisschen herablassend? Also es ist wichtig. Na gut, aber du hast gehört, das war doch jetzt mal.
Ja, aber ich finde das schon revolutionär. Also theoretisch könnte man, also wenn ich das damals gehabt hätte. Leute,
ja. Pass auf, er hat
ganz
auch noch,
anders ausgefallen.
Ich sehe ja auch noch den Text. Also er wollte mir eigentlich noch sagen, es sei auch wichtig oder es sei hilfreich zumindest zu betonen, dass du dieselbe Person bist und dass dies ein wichtiger Teil deiner Identität ist. Gut, das mit dem Witz hatte, glaube ich, nicht von mir gehört. Aber
da war gerade auch ein Funkloch.
Ich glaube, da war ein Funkloch.
Ja, immer dann, wenn es um Witze geht.
Aber das ist ja bei menschlicher Kommunikation auch so.
Was?
Ganz oft ist dann ein Funkloch, wenn man gerade was Schwieriges gesagt hat.
Selbstverständlich, ja.
Stell dir doch mal vor, du könntest jetzt wirklich auch das Gespräch üben, meine ich ernst. Ne? Ja. Man könnte wirklich mal sagen, darf ich das mit dir üben, du bist meine Nachbarin, das alles.
Super.
Ja, dann kannst du sagen, gib mir erstmal eine schwierige Reaktion, dann gib mir vielleicht eine positive. Das kann man übrigens auch jetzt auf jede berufliche oder persönliche Situation anwenden.
Absolut.
Wenn ihr morgen eine Gehaltsverhandlung habt, übt mal mit ChatGPT und zwar im Dialog, das geht alles.
Das ist geil. Das ist schon geil.
Da brauchst du eigentlich auch gar keine App für, denn du kannst das ja machen. Das ist ja.
Kannst auch uns anrufen, Ricarda.
Kannst du die App runterladen und kannst Verdammt. Loslegen und reden.
Ich dachte, ich hätte auch eine revolutionäre Idee gehabt. Aber nein, das
also
gibt's
ich
ja schon
finde,
alles.
This is not a Aber Face
Daten,
ID finde ich super.
Daten.
Ja. Also
wenn
das
du
ist,
die App machst und hast einen Datensatz, hast die trainiert.
Ich sag immer, ich habe 35.000 also weiblich gelesene Personen, die diesem Podcast folgen, die müssen alle mal Daten abgeben. Wir können daraus so tolle Sachen machen.
Ja.
Warum machen wir das nicht?
Das ist für deine App.
Ja.
Können wir, ja, also Daten sind quasi, weiß ich nicht, das
queere Gold
das
der Zukunft.
Das queere Gold. Oh,
haben
ich
wir
finde, da so können wir die Folge
ein Lied
nennen.
Geschrieben. Ich glaube, queeres Gold. Ich rufe Helene an.
Queeres Gold.
Regenbogennacht.
Ich hab's. Cool, wir können uns zur Ruhe setzen. Also ihr Lieben, wo ist die Kamera? Hier. Ich kann euch das nur empfehlen, das Buch. Alles überall auf einmal. Kauft es euch. Hashtag support your local bookstore. Oder geht dahin, wo Produkte gezeigt werden, die von eurem Browserverlauf inspiriert wurden.
Wir haben einen queeren Bookstore in Düsseldorf. Dürfen wir den
Ja,
in
natürlich, selbstverständlich.
Der Local Bookshop in Düsseldorf wird
Ach, wie
von
schön.
Queeren
von
Frauen
Anja
geführt.
Und Annette.
Und die sind super. Anja und Annette.
Anja und Annette. Grüße gehen raus an Anja und Annette. Und nochmal den Namen?
Local Bookshop.
Local Bookshop. Leute, das kann man da online bestellen oder?
Korrekt.
Ach,
absolut.
Wird auch
sogar
mit
bis nach
unserer
Köln
Signatur,
geschickt.
Wenn gewünscht.
Dann sehr gerne überall, alle, die das jetzt hören, darüber bestellen. Das wird ganz toll. Wir haben jetzt viel über KI gesprochen, viel über Queerness. Jetzt würde mich noch ein paar Sachen interessieren, die euch betreffen. Wann habt ihr gemerkt, so an welchem Punkt, ich glaube, ich bin intelligent?
Wann habt ihr unser Coming Out?
An welchem Punkt hattet ihr euer Coming Out? Wann habt ihr gemerkt, dass ihr so einen Wissensdurst habt? Weil ihr saugt ja auf. Man merkt das, wenn man hier reinkommt. Das ist so krass. Also ihr seid ja wie eine KI schon, ne? Immer euch füttert man mit Daten und mit Infos und ihr lechzt danach, Dinge zu verstehen oder zu, weiß ich nicht, zu kreieren irgendwie. Wann habt ihr das gemerkt, dass ihr so Bock habt auf Wissenschaft?
Also ich, zwei Dinge, zwei Erinnerungen, die gleich aufkommen. Also einmal habe ich meinen Eltern viele Fragen gestellt, immer wieder. Also auch gerne mit warum, noch zehnmal nachgefragt. Mhm. Die Leiter war bei mir immer sehr, sehr lang, beinahe unendlich. Und jetzt wird es aber ein bisschen peinlich, aber ich liebe es irgendwie. Ist ja auch Teil meiner Identität, wie ChatGPT mir beigebracht hat. Ich habe mir tatsächlich ein englisches Wörterbuch gewünscht, einen Thesaurus, also um Synonyme zu lernen.
Ja, schön.
Den hatte ich neben meinem Bett stehen und ich habe abends sehr gerne dieses Buch, also faktisch ein Wörterbuch gelesen und war dann immer so, ich habe heute 10 neue Vokabeln gelernt.
Da haben wir das Nerdige auch nochmal abgedeckt.
Und ich habe mich dann immer gefragt, warum beispielsweise in der Schule oft Sachen wiederholt wurden und ich dann immer dachte, aber wir haben doch die 200 Wörter gestern schon gelernt. Lasst uns weitermachen. Ich hatte wirklich Lust, du hast das eben schön beschrieben, ich hatte einfach wirklich Neugier, das ist irgendwie so ein schönes Wort, du bist gierig nach Neuem, aber ich habe es wirklich gefühlt, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch so spannend und da möchte ich rein und das ist ein Rabbit Hole, ja. Also ich war so ein bisschen Alice im Wunderland, auch in der Schule. Das ist vielleicht uncool, aber ich feiere es.
Ich finde es cool.
Ich finde Neugier eigentlich ein doofes Wort.
Ja, weil gierig ist mir auch gerade aufgefallen.
Ist eigentlich ja gar nicht so positiv besetzt. Und
ich bin neu offen.
Ich finde eigentlich, es müsste eigentlich Neuglück oder sowas
neu
heißen.
Neusuchend vielleicht auch.
Also ja, aber also, bei mir ist es
Neufreude, das ist gut.
Neufreude oder so. Weil ich empfinde wirklich, wenn sowas passiert, ich bin dann einfach total glücklich. Das ist einfach mein bester Zustand. Und deshalb ändern wir das Wort jetzt einfach. Ich kann mich an eine Kindheitssituation erinnern oder vielleicht sogar ein paar. Also ich glaube, da war ich relativ klein. Ich habe immer Wecker auseinandergeschraubt und wieder zusammengeschraubt. Die gab es noch analog, ja, also für alle, die später geboren sind. Es gab früher analoge Uhren, ja, die hatten analoge, also
Zeiger
und so Wecker und so, ja, genau. Also das habe ich gemacht und habe mir auch so, weiß nicht, sonntags morgens dann Märchen ausgedacht, die ich mir dann selbst vorgespielt habe in meinem Kinderzimmer auch, in also wildester Form und ich konnte das auch gut alleine tatsächlich.
Ja. Du bist auch Einzelkind?
Nee, ich habe eine Schwester.
Du hast auch Geschwister, ne?
Ich habe auch einen älteren Bruder, genau.
Okay. Mhm.
Aber manchmal ist man im Kopf ja auch dann gerne nicht Einzelkind. Ich liebe meinen Bruder sehr und ich glaube, du deine Schwester auch.
Aber für sich, weil da schon viel stattfindet.
Ja. Auf einer Ebene.
Man hat da schon ein paar Leute, die bei einem im Kopf unterwegs sind.
Ich bin manchmal durch den Wald gegangen und habe mit mir selbst auf Englisch gesprochen. Und jetzt stell dir bitte vor, die kleine
queere Lea. Ich finde das so schön, dass ihr das teilt gerade. Ja. Das finde ich voll schön.
Aber stell dir vor, die kleine queere Lea hätte da ChatGPT gehabt. Vielleicht eine weniger herablassende Variante. Aber die hätte mit mir im Wald auf übrigens ja unterschiedlichen Sprachen sprechen können.
Dann hätten wir jetzt ganz viele Trainingsdaten.
Ja, queer data, this is not a face ID. Ich finde den Namen super.
Boom. Das finde ich schon schön. Ich habe gerade, während ihr darüber gesprochen habt, habe ich darüber nachgedacht, ob ich was Nerdiges gemacht habe. Ich glaube, bei mir waren es tatsächlich auch Hörspiele. Ich habe einfach Hörspiele mit meiner Stimme in verschiedenen Stimmen aufgenommen. Also ich mag das immer total gerne, wenn man sich so ein bisschen in die Vergangenheit katapultiert und dann merkt, okay,
du wolltest damals auch schon podcasten, ganz offensichtlich.
Ich wollte schon immer podcasten.
Ja, das war der Vorläufer.
Du wolltest Wecker auseinanderbauen.
Ja.
Ja. Und dann,
ich habe aber auch gesungen zu Musiktapes.
Queer als Gold durch die Nacht.
Meint ihr, Helene würde sich ärgern, wenn wir ihre Stimme mit KI nochmal reproduzieren?
Gar nicht. Ich glaube, ich finde die super. Ja. Lass uns sie nicht dafür
bezahlen.
Seid
ihr Helene-Fans?
Also ich finde die neueste Version mit Shirin David und ihr, die ist schon.
Das ist schon Hot Shit. Das ist Hot Shit. Das ist Gen Z-Shit.
Ungefähr so Hot Shit wie meine Datenformate.
Eine deutsche Künstlerin, die wirklich super geile Shows machen kann. Ne?
Helene?
Und auch, ja, und dabei auch Einlagen, also auch physisch echt komplizierte, komplexe, anstrengende Einlagen macht, wenn die da von der Decke schwebten, all sowas. Das können halt einfach nicht.
Und warum hat die sich ja auch irgendwie alle Arme mal gebrochen gefühlt, irgendwie in ihren Shows?
Ich oute mich aber auch als Musical-Liebhaberin. Das kommt vielleicht dadurch, weil ich ja 6 Jahre in Amerika gelebt habe und das wirklich dort ja gefeiert wird, wie bei uns irgendwie nur die Oper und auch an der Uni, ne? Ich war im Musical-Club und so weiter und ich komme zurück zu Helene. Ich finde es einfach toll, dass die weiß, was gut ist. Denn sie singt ja beispielsweise so große Hits wie Kreis des Lebens vom König der Löwen. Ein Circle unfassbar, ganz ja. genau, das mhm. Circle of Life.
Leg ich immer an diesen kleinen immer. Tiger, der da, Löwe, der hoch.
Ja. Schön. Und ich mag ja. das einfach, dass die da wirklich auch eine Wertschätzung für hat, für solche Datenformate wie Musical-Songs. Meine ich aber ernst, weil du hast es eben schön beschrieben, Miriam, die hängt dann da von der Decke, die hat eine unfassbare Stimme, ja, das ist ja richtig, also man muss sagen, das ist ja so ein bisschen die deutsche Beyoncé.
Das, ja.
Ist jetzt eine steile These, aber.
Nö, das, also mehr haben wir auch nicht hier in Deutschland eigentlich, aber das ist schon, die kann schon. Die kann schon. Apropos, du hast gerade angesprochen,
jetzt bin ich sehr gespannt. Im
Musical-Club in der Uni, wie queer ist Princeton und Harvard?
In Princeton habe ich das erste Mal, ich will fast sagen, professionelles Queersein gelernt, weil wir da eine LGBT Peer Education Group hatten. Also das war mein Volontierdienst sozusagen, mein freiwilliger Service. Ich habe 3 Jahre lang als sogenannte LGBTQ Peer Educator gearbeitet und ich habe das geliebt.
Was macht man da?
Ja, das habe ich mir erstmal auch gefragt. Ja. Man muss dazu sagen, das war.
Du warst das ChatGPT für.
Genau, ich habe Queer-Data gesammelt.
Studierende,
das ist ein Service an euch.
Ja. Nein, also das war im Jahr 2008. Und ich sage das nur, weil ne, damals waren natürlich auch noch gewisse Themen viel weniger beleuchtet. Ja. Da war also gerade so, die L-Word kam gerade raus. Wir haben das damals.
Unsere Bibel, Leute, unsere Bibel
ist.
The L-Word.
Ach so, The L-Word. Ich dachte
also
gerade,
quasi, also auf VHS. Also
ich habe sie noch
Film,
nicht gesehen. Ja,
filmisch.
Das war damals natürlich ein Riesending und wir haben es wirklich also wöchentlich dann auch geguckt.
Nee,
live
also mit
im
Public
Fernsehen.
Viewing. Also,
ja. Doch. Public Queer Viewing, genau. Wirklich mit dann so Gruppenviewings und so weiter. Und wie gesagt, nochmal 2008, ne, also 16 Jahre her. Deswegen ewig, fand ich das jetzt so in der Retrospektive wirklich auch revolutionär oder progressiv. Und was wir da konkret gemacht haben, ist nicht nur L-Word gucken, sondern wir wurden so ein paar Tage immer zu Beginn des Jahres wirklich ausgebildet. Also wir haben zum Beispiel, das habe ich geliebt, eine Übung gehabt, wo es um ungefähr 100 queere Begriffe oder Namen ging. Ja, also Twinks und heutzutage wäre das so Flinter etc. Ja. Und also weißt du, was ein Bear ist und was dies ist. Ja? Also, und ich sag mal, die ersten 15 hat man natürlich noch so, klar habe ich schon mal mit einem Bear irgendwie getanzt. Und dann irgendwann kam die, wo auch ich keine Ahnung mehr hatte, ja, also was auf was genau steht man dann? Oh, das ist also, da ist auch eine Nische für. Ja, ganz genau. Da gibt's sogar Clubs für. Also wir haben wirklich super Sachen gemacht. Wir haben sogar, das fand ich toll, 2008 schon ein Fotoband bekommen von Transmenschen Postoperationen, um zu zeigen, die sich dafür natürlich, die dafür Modell gestanden haben, um zu zeigen, ne, wie das aussehen kann, um sich davon im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild zu machen, um sozusagen in unserer Rolle in keinster Weise, ich sag mal, unbedarft zu sein. Ja? Also nicht zu sagen, ach so, also zu dem Thema habe ich noch nie irgendwas gesehen, gehört, gelesen. Und das war natürlich vor 16 Jahren, ehrlich gesagt, echt schon ein Stück weiter, als so die generelle
Krass.
Popkultur war.
War das jetzt in Princeton oder Harvard?
Das war in Princeton. Mhm. Und übrigens, The L-Word, jedenfalls die Originalvariante, war ja, was das Thema angeht, auch nicht sehr progressiv. Also das Trans-Thema, das hat ja sogar Eileen Chaikin, die Producerin, zugegeben, haben sie ja wirklich mit Moira/Max echt in den Sand gesetzt, finde ich, muss man sagen, sehr unfair behandelt.
War aber auch tatsächlich das erste Mal, dass ich in Berührung mit diesen transidenten Themen kam.
Das war
durch
ganz
die Serie.
Das ist wirklich lange her. Ist muss man vielleicht auch sagen, eine Revolution nach der anderen vielleicht. Alle auf einmal sind dann ein bisschen viel.
Und in Harvard, da muss ich sagen, war das Thema schon sehr integriert, weil einfach Diversity und Inclusion damals vor jetzt knapp 10 Jahren auch echt groß war und da gehörte halt so alles mit dazu. Also in Amerika muss man dazu sagen, zumindest an den liberalen Unis ist eben das, die grundsätzliche Überzeugung, dass Vielfalt auch gut tut, in jedem Raum und an jedem Tisch, war dann schon sehr verbreitet und da waren dann beispielsweise auch eher Themen wie ne, Hautfarbe, ethnischer Hintergrund und so weiter. Also da war Vielfalt schon viel weiter gedacht. Da haben wir über Menschen mit Behinderung gedacht.
Der Grund, warum das so ist, weil die USA einfach gesellschaftlich natürlich ein bisschen andere Herausforderungen hatten. Ne?
Absolut.
Also als ich groß geworden bin, war Deutschland, da hatten wir ein paar erst italienische, dann türkische GastarbeiterInnen. Das war sozusagen das, worauf es ankam und was auch schon relativ schwierig zu inkludieren war. Ansonsten gab es nichts an Diversität. Da waren wir ja so hinten dran und das war an den Universitäten auch so.
Aber ich fand das übrigens wirklich super. Ich weiß gar nicht, ob das an vielen deutschen Unis eben mittlerweile auch so ist, aber wir haben damals eben so eine Session mit allen, wie man sie nannte, Incoming Freshmen, also allen neuen Studierenden gemacht. Das heißt, jeder und jede, die in Princeton studiert haben damals, haben in der ersten Woche eine Session mit den LGBT Peer Educators gehabt.
Wie so ein Onboarding-Prozess.
Es war,
ne,
faktisch ein queerer Onboarding-Prozess.
Oder ein Outboarding-Prozess quasi.
Sehr, ja, gut, ja. Also, ein Outcoming-Prozess.
Outcoming-Boarding.
Ob du es wolltest oder nicht, genau. und das, ich meine, mittlerweile auch da denkt man manchmal so, war das wirklich die richtige Herangehensweise? Wir haben zum Beispiel ein Spiel gespielt, Can You Tell the Queer Person? Das war so ein bisschen wie Herzblatt.
Das
und
ist
wir
schwierig.
Sollten Fragen beantworten. Und dann sollte also das Publikum ernsthaft raten, wer ist jetzt irgendwie, ne, lesbisch, queer, non-binär und so weiter. Also es war so ein
wie
bisschen.
Wie sieht lesbisch aus?
Also das war, faktisch war es halt immer, ne, habe ich mir an dem Tag mal eine Cappy aufgezogen oder hatte ich einmal Pumps an, so ungefähr. Ja. Es war immer sehr vorausschaubar.
Also, aber das finde ich tatsächlich dann schon ein bisschen schwierig.
Absolut. Deswegen sage ich, ne,
Seite,
mittlerweile.
Dass alle da einmal diese Begegnung haben, finde ich gut. Weil ich habe an der Uni St. Gallen auch ein paar Jahre im, das heißt lustigerweise Uni-Gay, das ist die queere Community an der Uni St. Gallen. Und da habe ich so ein bisschen mitorganisiert und war eine der, von der ProfessorInnenseite, eine derjenigen, die das eben mitgemacht hat. Und ich weiß, dass wir dann Treffen hatten. Mhm. Und dann haben wir am Schluss immer gemeinsam ein Foto gemacht. Und dann wurde immer gesagt, wer drauf möchte. Und es gab eine ganze Reihe von Studierenden, die nicht auf diese Fotos wollten.
Oh, ja.
Weil sie eben sich nicht geoutet hatten. Und die haben sich dann zur Seite gestellt. Ja. Und bei allem Encouragement, was man dann ja, bei allen Ermutigungen, die man ja mitgeben kann, und das haben wir natürlich mit allen möglichen Mitteln versucht, muss man die Entscheidung schon den einzelnen Personen,
klar,
selber überlassen.
Absolut.
Natürlich, was sie da machen wollen. Ne?
Ich kriege ganz viele Nachrichten als Reaktion auf den Podcast und dann sagen ganz, ganz viele, also ich kann mich nicht äußern in irgendwelchen Kommentarspalten, weil dann sieht man, dass ich queer bin oder dass ich mich mit dir oder dem Podcast auseinandersetze. Das ist wahnsinnig viel. Also das ist die Resonanz,
immer noch,
die ich kriege, ist schon enorm.
Na, man muss ja auch mal die verschiedenen Kontexte von Menschen einfach respektieren, ne? Familiär, womöglich
voll,
religiös,
absolut,
beruflich, also von daher vollstes Verständnis oder Respekt dafür. Aber ich finde das schon interessant, dass das bei vielen natürlich noch so ist.
Mhm.
Und du aber ja auch schon, du bist schon seit wirklich ganz, ganz vielen Jahren ja auch out und sehr sichtbar und kriegst das ja auch oft als Reaktion. Und ich mittlerweile auch so dieses, hey, danke, dass ihr das auch mal so deutlich macht. Wir haben das auch jetzt übrigens bei Buchlesungen, kommen öfter mal, gerade letzte Woche wieder, jemand, die gesagt hat, danke, ihr seid, die wollte es so nicht ganz aussprechen, aber ihr seid in vielerlei Hinsicht, genau, seid ihr wirklich ein Role Model. Ja. Ich weiß nicht, wo das herkam. Aber
ja, aber das macht man so.
Ja, genau.
Aber das ist, euch kennt man. Also ihr seid in der queeren Community schon sehr präsent. Ich habe ganz
Also ich
viele
wahrscheinlich weniger, aber Miriam ja hoffentlich schon lange.
Das glaube ich nicht.
Weil ich habe in der Vergangenheit hin und wieder mal den Hinweis bekommen, Lea und Miriam, wäre das nicht was? Also ihr seid schon, ich glaube, dass sehr, sehr viele sich sehr darüber freuen, dass ihr heute bei Busenfreundin seid. Insofern auch danke an euch, dass ihr so sichtbar seid.
Also wir sind Freundinnen von Busen, kann ich heute hier öffentlich sagen.
Zufälligerweise auch. Busen halt. Eigentlich eine abschließende Frage neben dem Busengate habe ich noch. Habt ihr irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass das Queersein so einen Makel darstellte in eurer sehr straighten Karriere?
Meistens findet ja durchaus Diskriminierung auch sozusagen hinter dem Rücken der diskriminierten Person statt. Und die kann manchmal dann aus irgendwelchen Dingen ableiten, dass das vielleicht der Fall ist, aber manchmal auch nicht. Deshalb ist das echt schwer zu sagen.
Aber euch selbst, aus deiner Perspektive, hast du irgendwann das Gefühl gehabt, oh, das sage ich jetzt lieber nicht, vielleicht könnte das eine negative Auswirkung auf das haben, was ich machen möchte oder mache?
Nee, also ich habe das auch anders gemacht, weil ich es einfach extrem anstrengend fand, da sozusagen irgendwas zu verstecken. Und insbesondere, als ich in der Politik war, habe ich schon im ersten Gespräch mit Wolfgang Clement, mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, habe ich gesagt, das wäre mir wichtig, dass sie wissen, dass ich mit einer Frau zusammenlebe. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn ich diesen Job mache. Und dann hat er einmal so geguckt, etwas überrascht und dann war das Thema durch. Und mich hat das vollkommen entlastet, weil ich halt nicht erpressbar war und nicht bedrohbar.
Flucht nach vorne.
Ja, genau. Also das war immer hilfreich. Insofern, nee, also kann ich jetzt so nicht sagen.
Ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, als ich noch einen Schreibtischjob, einen klassischen hatte, ich habe auch mal in der Unternehmenskommunikation gearbeitet, dass ich meinem Chef, als ich ihm sagte, dass ich mit einer Frau in den Urlaub fahre und nicht mit meinem Freund, wie er vermutet hatte, dass ich irgendeine Tür geöffnet habe, irgendeine Tür in mein Schlafzimmer. So blöd das klingt. das war auch nur meine Wahrnehmung, weil ich dachte,
also eine negative, ja, eine Tür ihm geöffnet hast, die du nicht hast öffnen wollen.
Richtig, so, so eine gedankliche Tür, von der ich dachte, ah, jetzt, das geht das mit Sicherheit mit irgendwelchen Fantasien einher. Was ja gar nicht stimmte, war total entspannt, ich mochte den sehr gerne, aber ich hatte, bei mir lag das Problem immer oft, dass ich mir gedacht, dass ich so antizipiert habe, okay, das könnte jetzt kommen, das ist die negative Resonanz, die ich jetzt bekomme oder vielleicht entstehen daraus, ja, Hürden für dich.
Also ich habe durchaus auch schon wirklich abenteuerliche Situationen gehabt, wo eigentlich in diesem Fall wirklich immer nur Männer wirklich verrückte Sachen gesagt haben. Also meistens leicht angescheckert. Nach dem dritten Wein kommt dann auch bei der besten Betriebsfeier raus, was eben wirklich so auch auf der Männertoilette erzählt wird. Da habe ich schon Sachen auf der einen Seite überhört, beispielsweise in Gruppensituationen, an denen ich dann so vorbeigerauscht bin. Aber ich hatte auch schon eine wilde Situation, wo mir das wirklich auch dann jemand ins Gesicht gesagt hat, was er sich so vorstellt. Also es ist jetzt nicht so, als sei das alles irgendwie nur in unserem Kopf, aber ich weiß schon, was du meinst, dass wir natürlich, weil wir es auch schon erlebt haben, sicherlich in den meisten Fällen, mitdenken, immer mitdenken. Ne? Es ist wie so eine zusätzliche Mental Load, wo du die ganze Zeit denkst, kann ich das, ist das jetzt ein guter Moment, das mal fallen zu lassen? Also ich würde sagen, mit der Zeit wird es ja auch viel einfacher. Ne? Also ich hatte jetzt mein Coming-out wirklich wortwörtlich vor 20 Jahren. Also da war ich
15?
So, ja,
15. Echt? Ach, das
ja,
ist aber
doch,
schon…
Das, ja, war
und
irgendwie
auch so
relativ
entspannt. Also war das bei dir einfach?
Also meine Familie ist Gott sei Dank sehr offen und sehr überhaupt Vielfalt liebend. Meine Eltern haben beispielsweise viel mit Menschen mit Behinderung zu tun. Wir haben nicht nur durch die Arbeit meines Vaters, der hat 35 Jahre lang in der Lebenshilfe gearbeitet, hat die geleitet in Walsrode, sprich einer Institution, wo es um Menschen mit Behinderung ging. Meine Mutter ebenso, die hat auch sich sehr für einfach verschiedene Lebensformen eingesetzt. Das heißt, ich hatte immer so als junges Mädchen ein Lied im Kopf, was die mir früher immer vorgesungen hatten, von Rolf Zukowski, so wie du bist. So wie du bist, so und nicht anders sollst du sein, so bist du der Sonnenschein. Super simples Lied, aber irgendwie hatte ich dann so in meinem
Könnte Teenager, von der KI geschrieben sein.
Ja.
Vielleicht hat das sogar damit.
Wer weiß. Es ist Rolf Zukowski.
Genau, vielleicht gibt es den gar nicht. Nein, aber also es ist halt dann so ein Grundgefühl, was du mitbekommst. Mhm. Und von daher, um deine Frage zu beantworten, es war relativ geschmeidig, würde ich schon sagen. Aber das heißt auch, dass
nicht
ich
selbstverständlich.
Jetzt, ist überhaupt nicht selbstverständlich und vor allem auch ehrlich gesagt in so einer Kleinstadt wie Walsrode. Ist jetzt wirklich nicht so, als hätte ich irgendwie ne, 12 queere Menschen an der Schule gehabt. Ich war, also meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach, hatten wir nur eine wunderbare Lehrerin, die auch eine meiner Lieblingslehrerinnen war und Gott sei Dank auch eine gute Freundin ist. Aber an der Schule ansonsten niemand. Und wenn du das dann natürlich so wahrnimmst, dass du scheinbar ja dann doch echt anders bist, das ist ja heutzutage hoffentlich nicht mehr so ganz der Fall, ne? Dass man so gar keine Referenzbeispiele hat. Ich meine, bei dir war das ja sicherlich auch so, Miriam, noch mehr.
Du hast Referenzbeispiele, aber ich glaube, das ist mir auch eingefallen, als du von der geöffneten Schlafzimmertür gerade gesprochen hast. Ich glaube, es ist natürlich schon immer ein Unterschied, ob man in der Mehrheitssituation oder in der Minderheitssituation ist. Und das ist ja gar keine qualitative Beschreibung, sondern es ist aber eine quantitative Beschreibung, weil queere Menschen sind in der Minderheit. Das heißt, ganz blödes Vergleichsbeispiel, wenn wir hier alle sozusagen arbeiten jetzt und gehen mittags mit hunderten anderen essen und alle sagen, wir gehen jetzt in die Kantine, dann mache ich mir da keine Vorstellung, weil alle gehen jeden Mittag in die Kantine. Wenn wir aber die Treppe runterlaufen, einer sagt, ich gehe jetzt ins Fünf-Sterne-Restaurant essen, dann fängst du an zu denken, Fünf-Sterne-Restaurant? Mal gucken, wie sieht denn das da aus? Und es wird wahrscheinlich relativ teuer sein und so. Die Ausnahme forciert natürlich immer Nachdenken über die Ausnahme. Und das ist etwas, was wir natürlich auch gelernt haben. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Queer-Sein, sondern im Hinblick auf alles, was im Leben in Mehrheiten und Minderheiten ist. Genau. Norm ist ein Wort, das ich schwierig finde, aber weil es abweicht von der Mehrheit eben.
Ja, ne? Oder von der Mehrheit.
Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder hat. Und das ist auch erstmal nicht schlimm. Aber dadurch kann es sein, dass Menschen anders darüber nachdenken. Kommt darauf an, wie sie dann darüber nachdenken.
Wirklich.
Wie war denn dein Coming-out?
Ich habe das auch in den letzten Folgen mal besprochen. Und
anstrengend, wenn sie jetzt eine App dafür programmieren will, glaube ich, oder?
Ich glaube, dass ich bei meinen Eltern tatsächlich mehr, also ich bin in einem recht konservativen Umfeld aufgewachsen. Und das war schon nicht so leicht. Ich glaube, das stieß anfangs auf Unverständnis, auf Nichtwissen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch immer wieder sage, dass sich Eltern informieren sollten, lesen, Podcasts hören, konsumieren. Einfach, also im besten Falle Angebote, die queere Menschen schaffen oder auch nicht queere Menschen. Das Thema muss einfach viel präsenter werden, damit genau das nicht passiert, weil meine Eltern hatten Angst. Die hatten sehr viel Angst um mich, dass ich Nachteile erfahre dadurch und haben das dann abgewertet natürlich und haben mir auch nicht erlaubt, ich zu sein. Und dadurch habe ich sehr lange ein falsches Ich gelebt und habe, und das wäre meine nächste Frage gewesen, habe viel kompensiert dadurch, weil ich dachte, du bist in einem Bereich deines Lebens nicht gut genug. Und jetzt hast du die Aufgabe, das gut zu machen, indem du sehr viel arbeitest, sehr viel Leistung erbringst, gut bist in anderen Bereichen. Ja, und das geht tatsächlich einigen so, denen ich begegne, queeren Menschen, die Ähnliches erlebt haben, quasi das auszugleichen, diesen Teil der Identität, der nicht akzeptiert wurde. Hattet ihr das auch an einigen Punkten, dass ihr Leistung erbringen wolltet als Kompensation für etwas? Ist jetzt eine gewagte These. Nimm es mir nicht krumm,
Nein, überhaupt nicht. Also krumm sowieso nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass, jedenfalls habe ich es auch schon oft gelesen, über Ausnahmetalente, die auch in sehr persönlichen Dimensionen dann Ausnahmen waren, weil sie abweichen vielleicht von der Norm. Also ich glaube, dass da ist echt was dran. Ich habe auch viele Freunde gehabt, auch übrigens in diesem LGBT Peer Education Programm, die das erzählt haben. Die gehen, also ne, wie bist du nach Princeton gekommen? Ja, weil ich irgendwie wirklich mir den Ast abgearbeitet habe, weil ich war ja leider Latino und schwul und das war wirklich, also ne, wahnsinnig schlimm in einer katholischen Familie oder wie auch immer. Also ich glaube, da ist was dran. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, wirklich persönlich, ich glaube, jedenfalls bewusst habe ich das mir so nie gesagt oder es von mir verlangt, habe ich das von mir nie so eingefordert, weil, aber da muss ich auch wirklich eben großes Kudos an meine Eltern geben, weil ich nie das Gefühl bekommen habe, dass Anderssein eben in irgendeiner Weise minderwertig ist, ne? oder weniger wert oder so bedeutet. Aber ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Und ich habe das eben, deswegen habe ich das mit den anderen Formen von Vielfalt auch so verbunden. Ne? Also wir haben, mein Bruder ist mit einer Nigerianerin verheiratet. Das heißt, meine Neffen und Nichten sind jetzt auch nicht so aus wie Bio-Deutsche. Wir haben, wie gesagt, viele Menschen mit Behinderungen in der also größeren Familie. Mein Onkel hatte Down-Syndrom. Für uns, mein
Keine
Vater sagt das.
Berührungsängste hattest null. Du noch. Das
null.
Ist so schön.
Mein Vater sagt immer wieder, weil das war auch der Leitspruch seiner Arbeitsstätte, es ist normal, verschieden zu sein. Und ich meine, und zwar nicht nur eben normal, sondern er würde sogar heute wahrscheinlich noch deutlicher sagen, es ist bereichernd, verschieden zu sein. Und wenn du das natürlich so als inneren Glaubenssatz mitnimmst, dann kreiert es zumindest nicht sofort jetzt den Druck, jetzt musst du aber mehr leisten. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass das absolut existiert. Ich weiß nicht, ob du das bei dir so empfunden hast, aber
ich glaube auch, dass das existiert und das kann sicher sein. Meine Eltern sind auch noch aus einer Generation der Kriegskinderkinder.
Preußisch erzogen, habe ich gehört.
Ja, genau. Mhm. Und das ist natürlich schon daher. Leistung war selbstverständlich. Das klappt ja wohl. Ne? Und wenn man ein Problem hat, muss man sich mal zusammenreißen. Ja. Also insofern, ne, das war kulturell schon angelegt. Ich habe eher, glaube ich, mit dem Gegenangriff reagiert. Also ich hab immer das Gefühl gehabt, dass das darf nicht sein, dass ich dafür abgewertet oder schlechter behandelt werde oder dass ich so nicht sein darf. Und bin dann sehr durchaus auch in die Aggression gegangen dagegen und habe auf allen Wegen provoziert. Und das war anstrengend für meine Eltern, für mich auch. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen geblieben. Also bei bestimmten Formen von Ungerechtigkeiten werde ich sehr schnell sehr rabiat, weil ich das einfach echt nicht so gut aushalten kann. Ich vermute, das hat schon was damit zu tun. Ne? Wenn du sozusagen eigentlich dein Leben lang da natürlich eine Sensibilität und auch eine Sensorik für hast, was kommt da jetzt rüber und ist da irgendwas mit gemeint, was ja schon einen sehr wichtigen Teil meiner Identität betrifft, der dann vielleicht nicht so akzeptiert wird, dann macht es bei mir plepp, dann geht so ein Stöpsel raus und dann geht's los.
Hattet ihr das Gefühl, und das ist jetzt wirklich die abschließende Frage, weil ich hätte noch 1000 an euch, aber irgendwann müsst ihr auch noch mal was essen. Habt ihr das Gefühl, dass es genug Diversität innerhalb der Flinter-Community gibt? Dass die lesbische Community divers genug gezeigt wird oder dass sie
ich wollte gerade fragen,
gezeigt
wo,
wird oder ist?
Oder ist
das
genau,
sind zwei
also ich
unterschiedliche
sag jetzt mal, ne, sprechen wir
gezeigt
vom,
wird, Entschuldigung, medial, sagen wir es jetzt mal so.
Dann würde ich sagen, nein. Also ich habe jetzt gerade wirklich so mir vorgestellt, direkt so, wenn wir so im Club in Köln stehen oder so, dann
ich
ist
würde
das,
auf beides sagen, nein. Absolut auf beides.
Naja, aber dann die Frage ist ja, weil wenn die Community nun mal so ist, dann kann man natürlich nichts dran ändern. Aber wenn sie dargestellt wird,
das wäre die Ausführung. Weil ich nämlich glaube, Diversität ist ein ganz wunderbares Konzept. Es funktioniert nur selbst in diversen Gruppen nicht.
Ja.
Weil ich finde, dass die queere Community, ob das allein Schwule und Lesben sind, oder was, du hast ja auch sozusagen noch die einmal im Monat Party für Schwule, die auf irgendwelche speziellen Praktiken stehen, ja, wo dann nur Leute hingehen, für die das zutrifft. Das heißt, die Diversität, die eigentlich als Konzept ja gerade von uns als solche Gruppen wahrgenommen werden müsste, wird auch nicht gelebt. Und ich will das jetzt gar nicht werten, weil es kann einfach sein, dass das damit zu tun hat, dass du in bestimmten Bereichen eine Homebase, eine gefühlsmäßige Identitäts-Homebase brauchst, wo du einfach auch mal in deiner Gruppe sein willst. Das würde ich gar nicht in Frage stellen, ja. Deshalb, also, ne, ob das jetzt religiös ist oder sexuelle Identität oder Essensvorlieben oder Ethnien, was immer, das kann man ja machen. Aber man muss sich dann auch mal ab und zu öffnen. Und das funktioniert ja oft, es funktioniert aber auch nicht immer.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen.
Es war ein Mic-Drop, aber wir dürfen diese rote Mics nicht droppen. Dafür sind sie viel
die
zu wertvoll.
Dafür sind sie in dem Tischstativ, was es auch von Rode gibt, viel zu gut eingebunden. Es war mir eine große Ehre. Ich hatte richtig viel Spaß. Wirklich, es war fantastisch. Ein Feuerwerk neuer Impulse. Ich weiß gar nicht, ob ich schlafen kann heute Nacht.
Und das Schöne ist, in den letzten 7 Minuten sind auch die Rollos hochgegangen. Von daher konntest du uns auch tatsächlich sehen in den letzten Minuten. Ich habe kurz überlegt, müssen wir jetzt das gesamte Gespräch nochmal machen.
Und diese Autobahnbrücke kannst du auch
ist
sehen,
die, nicht
die
wunderschön?
Direkt am Fenster vorbeiführt.
Ist das nicht die schönste Autobahnbrücke, die ich je nicht gesehen habe? Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei Busenfreundin wart. Bitte kauft das Buch und zwar im Bookstore von Anja und Annette, der sich nennt Local Bookshop. So, jetzt in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und liebt euch einfach. In diesem Sinne, tschüss.
Queeres Gold. Da, da, da.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.